vor Ort wird ein Protestcamp aufgebaut und wir können halt nicht an Land so gut demonstrieren, denn das, was passiert, passiert auf dem Wasser. Das heißt, wir werden auch auf dem Wasser protestieren.
Das war Mira Jäger von Greenpeace, die mit dem NDR über ein schwimmendes Protestcamp in der Nordsee gesprochen hat. Was es damit auf sich hat, klären wir in dieser Folge. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Klima-Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der Taz. Mein Name ist Franziska Betz von der Taz und ich springe heute nochmal ein.
Und ich bin Verena Kern von Klimareporter. Hi. Heute ist der 9. August 2024. Wie jede Woche geht es hier um die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Und das sind diesmal die Verlegung eines Seekabels für eine geplante Gasförderplattform vor Borkum ist am Mittwoch vorerst gestoppt worden. Die Demokraten in den USA ziehen mit einem Verfechter von Klimaschutz in den Wahlkampf. Und unser letztes Thema, der Weltklimarat IPCC, kann sich nicht auf einen Zeitplan für seinen nächsten Sachstandsbericht einigen.
Ja, vor Borkum spielt sich gerade ein richtiger Klimakrimi ab. Der niederländische Konzern Ondias will da nämlich in der Nordsee vor den Inseln Borkum und Schiermonnikoog nach Erdgas bohren. Und die Umweltverbände und auch die Menschen vor Ort auf Borkum sind dagegen. Die sagen, es ist total unverantwortlich, angesichts der Klimakrise überhaupt noch neues Gas zu fördern. Und sie haben auch Sorgen um das Wattenmeer. Und da gibt es gerade Neuigkeiten. Die Deutsche Umwelthilfe hat vor 2 Wochen beim Verwaltungsgericht in Oldenburg Klage gegen die Genehmigung eines Seekabels eingereicht. Und dieses Seekabel soll eigentlich die geplante Bohrplattform mit Strom von einem Offshore-Windpark versorgen.
Das Gericht hat der Klage der Deutschen Umwelthilfe am Mittwoch stattgegeben. Das heißt, das Kabel darf erstmal nicht verlegt werden. Es ist also ein kleiner Erfolg für die Umweltverbände. Dieses Kabel wiederum ist eigentlich schon 2022 genehmigt worden. Dann hat Greenpeace aber ein Jahr später, also 2023, schützenswerte Steinriffe in der Gegend gefunden.
Ja, und ich kann euch empfehlen, mal nach Fotos von diesen Steinriffen zu suchen. Die sind echt total hübsch und bunt und da leben so Seenelken, Hummer, Taschenkrebse und Korallen. Und der Biologe Philipp Schubert, der da bei der Entdeckung dabei war, hat die Riffe sogar als Zaubergarten bezeichnet. Und genau, einige dieser Arten sind eben gefährdet und das spricht gegen die Verlegung des Stromkabels. Dadurch mussten die Genehmigungen dann nochmal erweitert werden.
Ja, und vor knapp 2 Monaten hat der zuständige niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz, das ist eine Institution, die dem niedersächsischen Umweltministerium untersteht, die haben die Genehmigung für das Seekabel dann doch erteilt, aber die wurde so verändert, dass Ondias jetzt höhere Ausgleichszahlungen leisten muss. Naja, und genau dagegen hat dann die Deutsche Umwelthilfe wiederum im Eilverfahren geklagt und, wie gesagt, am Mittwoch Recht bekommen.
Zum Hintergrund, diese Bohrplattform steht in den Niederlanden, aber das Erdgasfeld, das gefördert werden soll, das liegt auch zur Hälfte in Niedersachsen. Und es sind also Gerichte und Behörden aus beiden Ländern involviert. Und, das ist für die Geschichte auch wichtig, das Gasfeld liegt ziemlich nah am UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer. Ich habe letzte Woche für die Taz per Satellitentelefon mit Uli Beck gesprochen. Das ist eine Greenpeace-Aktivistin, die zu dem Zeitpunkt gerade in so einer Art schwimmendem Zelt saß. Das ist so ein orangefarbenes Ding, das sonst eigentlich als Rettungsinsel verwendet wird. Und sie war Teil eines schwimmenden Protestcamps, mit dem Greenpeace die Vorbereitung für die Bohrung stoppen wollte. Und die Aktivistinnen haben sich da in Schichten abgewechselt und waren insgesamt fast 60 Stunden auf dem offenen Meer. Also immer 10 Stunden am Stück. Und haben also ganz schön viel auf sich genommen, um gegen die Bohrungen zu protestieren. Aber ich fange vielleicht nochmal von vorne an. Den Streit um diese Gasbohrungen gibt es nämlich schon ganz schön lange. Und ebenso lange versuchen Umweltverbände mit allen Mitteln, dieses Projekt zu stoppen.
2021 sah es eigentlich auch so aus, als würde es keine Genehmigung für Bohrungen in unmittelbarer Nähe zum Nationalpark Wattenmeer geben. Es gab einfach keine Mehrheit dafür im niedersächsischen Landtag. Aber dann kam der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Gaskrise. Ja, und dann hat sich das Blatt wieder gewendet. Und Niedersachsen hat ein Planfeststellungsverfahren in die Wege geleitet. Das Krasse ist nämlich, Bei dem Seekabel ging es ja nur um die Vorbereitung der Bohrung. Aber die eigentliche Gasförderung ist von deutscher Seite aus noch gar nicht genehmigt worden. Da ist wiederum das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie zuständig, wo gerade noch ein Planfeststellungsverfahren läuft.
Und auch in den Niederlanden ist die Entscheidung über die Gasförderung bereits durch mehrere Instanzen gegangen. Und auch da hatten Umweltverbände aus den Niederlanden und aus Deutschland und auch die Insel Borkum geklagt. Die Klagen waren erst auch erfolgreich, aber am 21. Juni diesen Jahres hat ein Gericht in Den Haag dann wiederum entschieden, dass doch gebaut werden darf. Ja, und Juan Díaz hat dann sofort gesagt, dass sie die Bauarbeiten jetzt ganz schnell vorantreiben wollen, weil sie noch Ende 2024 damit anfangen wollen, Gas zu fördern. Und durch das Urteil von Mittwoch ist das natürlich jetzt wieder in Frage gestellt. Ich finde es ganz spannend, was der Chef von Juan Díaz dazu sagt. Der sagt nämlich, dass das schlechte Nachrichten sind für die Versorgungssicherheit, die Wirtschaft und das Klima. Und er ist der Meinung, dass wir, solange wir Erdgas brauchen, lieber Erdgas aus der Nordsee fördern sollen, als das Gas zu importieren, weil der Import auch Emissionen verursacht und außerdem die Abhängigkeit von Ländern außerhalb der Europäischen Union erhöht. Und die Deutsche Umwelthilfe sieht das natürlich anders. Die sprechen jetzt nach dem Urteil von einem Sieg für den Meeres- und Klimaschutz.
Vor 2 Wochen hat sich sogar noch die UNESCO in die Diskussion eingemischt und die geplanten Gasbohrungen kritisiert. Sie hat auf einer Sitzung in Neu-Delhi eine Protestnote verabschiedet. Die UNESCO sagt, dass vor allem kumulative Effekte nicht einberechnet werden. Da geht es um die Frage, was passiert, wenn der Meeresboden sich durch die Förderung von Öl, Salz und Gas absenkt, aber der Meeresspiegel zugleich ansteigt. Und die UNESCO sagt auch, dass es nicht mit dem Status als Weltnaturerbe zusammenpasst, wenn ganz in der Nähe Rohstoffe abgebaut werden.
Auch Fridays for Future ist übrigens bei dem Protest dabei. Die haben für Samstag zu einer Demo aufgerufen. Da sollen unter anderem Luisa Neubauer und die lokale Initiative Saubere Luft Ostfriesland mit Redebeiträgen dabei sein. Das Urteil zum Seekabel ist allerdings auch noch nicht rechtskräftig. Das heißt, Juan Díaz kann das Urteil in der nächsten Instanz anfechten. Es bleibt also spannend.
Bei unserem zweiten Thema schauen wir in die USA. Dort wird ja in 3 Monaten gewählt, am 5. November. Und seit dieser Woche ist nun auch klar, wer bei den Präsidentschaftswahlen antreten wird und wer die jeweiligen Running Mates sind, also die Kandidaten für die Vizepräsidentschaft. Bei den Republikanern stand Donald Trump ja schon länger fest als Kandidat. Und vor 3 Wochen hat er J.D. Vance zu seinem Vize gemacht, der für den Bundesstaat Ohio im US-Senat sitzt. Und bei den Demokraten ist die Entscheidung jetzt auch gefallen. Kamala Harris, die amtierende Vizepräsidentin, tritt zusammen mit Tim Walz an, dem Gouverneur von Minnesota. Und wir gucken jetzt mal, was das fürs Klima bedeutet, beziehungsweise was da klimapolitisch zu erwarten ist. Fangen wir mit Trump und Vance an. Wir wissen natürlich nicht genau, was Trump im Einzelnen tun wird, falls er nochmal Präsident wird. Aber wir wissen, dass er den Klimawandel nicht ernst nimmt. Deshalb muss man davon ausgehen, dass Trump wieder die Antiklimapolitik machen wird, die er auch schon in seiner Zeit als Präsident gemacht hat. Das heißt, er wird wieder aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen und möglicherweise geht er diesmal sogar einen Schritt weiter und tritt auch aus der UN-Klimarahmenkonvention aus. Das ist die völkerrechtliche Basis für das Paris-Abkommen.
Außerdem will Trump die grünen Gesetze wieder zurückdrehen, die Joe Biden in den letzten Jahren durchgesetzt hat, wie den Inflation Reduction Act, der innerhalb von 10 Jahren 370 Milliarden US-Dollar in die Förderung von erneuerbaren Energien, Energieeffizienz und E-Mobilität pumpt und der dazu führt, dass die Treibhausgasemissionen der USA deutlich sinken. Falls Trump den Inflation Reduction Act komplett einkassieren würde, würden die USA bis zum Jahr 2030 4 Milliarden Tonnen CO2 zusätzlich emittieren. Das hat kürzlich eine Analyse ergeben. Was man aber auch noch dazu sagen muss, es ist gar nicht sicher, ob Trump das tatsächlich tun wird, denn 80% der Subventionen sind in sogenannte Red States geflossen, also in Bundesstaaten, in denen die Mehrheit traditionell Republikaner wählt.
Aber Trump hätte viele andere Möglichkeiten, Klimaschutz schwieriger zu machen oder ganz auszuhebeln. Um nur mal ein paar zu nennen, er kann Umweltstandards abbauen, er kann die Umweltbehörde EPA schwächen, Er kann Mittel für die Klimafinanzierung streichen, er kann Öl- und Gasprojekte fördern und er kann zum Beispiel auch Druck ausüben, damit die Internationale Energieagentur sich nicht mehr so kritisch gegenüber fossilen Energien äußert, wie sie das seit einigen Jahren tut. Also was man so hört, ist, dass viele Republikaner gerne sehen würden, wenn der derzeitige Chef der Agentur, Fatih Birol, ersetzt würde mit jemand, der andere, fossilfreundlichere Akzente setzt.
Kommen wir zu den Demokraten. Was sie wollen, ist sozusagen das Kontrastprogramm, der Gegenentwurf zu den Trump-Plänen. Kamala Harris will die grüne Politik von Joe Biden fortsetzen und sie will die Energiewende vorantreiben und auch die internationale Klimapolitik. Und gerade hier stehen die Zeichen ja im Moment eher auf Bremsen und Verzögern und deshalb wäre es schon gut, wenn die USA in den nächsten Jahren hier eine konstruktive Rolle spielen würden, damit es auch auf internationaler Ebene vorangehen kann. Um es mal ganz einfach zu sagen, wenn die Demokraten gewinnen, dann bleibt uns die Anti-Klimapolitik von Donald Trump erspart.
Die Frage ist eigentlich nur, wie viel Kamala Harris und ihr Vize Tim Walz dann auch tatsächlich durchsetzen können, wenn sie gewinnen sollten. Und da ist Tim Walz, glaube ich, eine ziemlich gute Wahl. Also er ist seit gut 5 Jahren Gouverneur in Minnesota, also jetzt schon in seiner zweiten Amtszeit. Das heißt, er ist auch nochmal wiedergewählt worden. Und nach dem, was ich so über ihn gelesen habe, ist er ein Politiker, der auch parteiübergreifende Koalitionen schmieden kann und auch Industrie und Gewerkschaften sowie UmweltschützerInnen einbindet, um so progressive Gesetze durchzubringen. Die New York Times hat in einem Artikel über Walz gerade geschrieben, er habe sich in seinen 2 Amtszeiten im Stillen als einer der energischsten Befürworter von Klimaschutz erwiesen. Über 40 Klimainitiativen hat Walz demnach durchgesetzt, zum Beispiel Steuererleichterungen für Elektrofahrzeuge, vereinfachte Genehmigungsverfahren für erneuerbare Energieprojekte, strengere Emissionsstandards für Autos oder auch ein Ausbildungsprogramm für saubere Energiejobs für Minderheiten.
Und ganz besonders wichtig, Walz hat die Versorgungsunternehmen von Minnesota verpflichtet, ihre Kohle- und Erdgaskraftwerke sukzessive runterzufahren und den Strom bis 2040 komplett aus Wind, Solar und anderen CO2-freien Quellen zu erzeugen. Das ist sogar ambitionierter als die Gesetzgebung im Bundesstaat Kalifornien, der ja schon lange Vorreiter in Sachen Klimaschutz ist. Klimaaktivistinnen sind ziemlich begeistert, dass Kamala Harris sich für Tim Walz entschieden hat. Im Wahlkampf wird das Thema aber keine große Rolle spielen. Die Demokraten haben das auch nicht explizit herausgestellt, dass Tim Walz einen Klimaschwerpunkt hat. Denn das Klimathema kann in den USA sehr leicht zu Polarisierung benutzt werden. Das Trump-Lager hat das auch sofort versucht. Aber die Demokraten gehen da nicht drauf ein. Wenn überhaupt, dann sprechen sie von sauberer Energie und von neuen Jobs, aber nicht vom Klima. Aber okay, am Ende des Tages kommt es ja auch auf das Ergebnis an.
Und zum Schluss reden wir über Verzögerungen. Das haben wir ja gerade schon kurz angesprochen. An vielen Stellen wird Klimaschutz im Moment verzögert, gebremst, auf die lange Bank geschoben, obwohl ja genau das Gegenteil nötig wäre. Es geht um den nächsten Sachstandsbericht des IPCC, des Weltklimarats. Das ist dann der 7. Sachstandsbericht. Abgekürzt AR7, also Assessment Report 7 oder 7. Da gab es gerade ein einwöchiges Treffen in der bulgarischen Hauptstadt Sofia und dort sollte eigentlich über den Zeitplan entschieden werden, also über die Frage, wann dieser nächste Sachstandsbericht erscheinen soll. Aber die Delegierten, also die VertreterInnen der Regierungen, nicht die WissenschaftlerInnen, die konnten sich nicht einigen und deshalb verzögert sich dieser Zeitplan weiter.
Das klingt jetzt vielleicht wie ein etwas nerdiges Thema, aber es ist nicht ganz unwichtig. Und zwar aus folgendem Grund. Diese Sachstandsberichte sind von sehr großer Bedeutung. Sie fassen zusammen, was der aktuelle Wissensstand über die Klimaveränderung ist. Sie benennen mittlerweile auch, was die Ursache des menschengemachten Klimawandels ist, nämlich das massenhafte Verfeuern von fossilen Brennstoffen. Und sie geben der Politik auch Empfehlungen, was zu tun ist. Zum Beispiel, dass die Emissionen ab sofort drastisch sinken müssen. Und sie informieren die Klimakonferenzen, liefern also die wissenschaftliche Grundlage für die Verhandlungen.
Genau. Seit 1990 sind 6 Sachstandsberichte erschienen. Das heißt, es lagen immer so 6, 7 Jahre dazwischen. Und beim letzten Bericht, also dem Sachstandsbericht Nummer 6, der im vergangenen Jahr erschienen ist, da waren es sogar wegen Corona 9 Jahre. Das heißt, 9 Jahre lang lag nichts Aktuelles vor. Man konnte immer nur auf den vorherigen Bericht von 2014 verweisen. Der Klimawandel beschleunigt sich aber immer mehr. Da sind auch 7 Jahre schon eine sehr, sehr lange Zeit, wo sich sehr viel verändert haben kann und auch verändert hat. Deshalb gibt es schon seit langem die Forderung, diese Intervalle zu verkürzen und häufiger als alle 6, 7 Jahre einen Bericht vorzulegen.
Und es gibt auch noch ein weiteres Argument. Im Paris-Abkommen ist festgelegt, dass es alle 5 Jahre ein sogenanntes Global Stocktake geben muss, also eine globale Bestandsaufnahme, wo geguckt wird, wo stehen wir in Bezug auf die Pariser Klimaziele, gibt es Fortschritte, reichen die aus, fehlt noch was? Und die erste Bestandsaufnahme fand gerade statt. Die Ergebnisse lagen 2023 vor und waren leider nicht so gut. Und parallel dazu erschien eben der 6. Sachstandsbericht mit den aktuellen Informationen zur Klimakrise.
Die zweite Bestandsaufnahme wird eben 5 Jahre später stattfinden und die Ergebnisse sollen dann 2028 vorliegen. Und in diesem Jahr 2028 sollte dann auch der 7. Sachstandsbericht des IPCC erscheinen. Und am besten schon Mitte des Jahres zur Vorbereitungsklimakonferenz in Bonn und nicht erst Ende des Jahres bei der Weltklimakonferenz. Also vereinfacht gesagt, wenn aktuelle Informationen zum Stand der Klimakrise noch nicht vorliegen, macht das die globale Bestandsaufnahme viel schwieriger. Denn wie soll man so bewerten, ob die Klimapläne und die Minderungsmaßnahmen der Länder ausreichen, beziehungsweise wie groß die Lücke ist, um die Klimaziele zu schaffen. Bei dem Treffen in Sofia ist es aber nicht gelungen, sich auf diesen Zeitplan zu einigen. Die Mehrheit der Länder wollten das, darunter auch viele Entwicklungsländer. Aber einige Länder haben blockiert, unter anderem Saudi-Arabien, China, Indien, Russland, Südafrika. Ein Argument, das diese Länder vorbringen, lautet: Wenn weniger Zeit da ist, um den Bericht zu erstellen, dann könne nicht garantiert werden, dass genug WissenschaftlerInnen aus dem globalen Süden sich beteiligen können. Allerdings, naja, dieses Argument ist nur so halb gut, um es mal vorsichtig auszudrücken. Denn wenn man mehr Inklusivität möchte, dann kann man es auch auf eine andere Weise erreichen als durch einen verspäteten Erscheinungstermin.
Ja, im Dezember wird es wieder ein Treffen geben und mal sehen, ob die Delegierten sich dann auf einen Zeitplan für den nächsten Sachstandsbericht einigen können. Wünschenswert wäre es auf jeden Fall. Für heute sind wir aber am Ende unserer Folge angekommen. Schön, dass ihr zugehört habt. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst uns eine Bewertung da, wenn ihr uns gerne hört. Wenn ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt gern an klima-update@klimareporter.de. Vielen Dank an Benjamin Pierling, Cornelia Jamm und Udo Högemeier, die uns in dieser Woche mit einer Spende unterstützt haben. Dankeschön.
Von mir auch. Vielen Dank und tschüss.
Ciao.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.